ARD Sounds.
Mein Gast heute ist die französische Harfenistin Anne-Sophie Bertrand. In diesen Tagen erscheint ihr Album Amalies Kosmos, welches sie einer faszinierenden Frau des späten 18. Jahrhunderts widmet, nämlich der Berlinerin Amalie Beer, die mit ihren weitreichenden Kontakten Künstler und Gelehrte in ihren Salon einlud und auch förderte. Frau Bertrand, wie sind Sie auf Amalie Beer aufmerksam geworden und was hat Sie persönlich an ihr fasziniert?
Ich bin erstmal durch Dorette Spohr zu Amalie Beer gekommen. Dorette Spohr war die Frau von Louis Spohr, Geiger und großer Komponist in dieser Zeit. Und er hat unter anderem am Theater Frankfurt und Kassel gearbeitet. Und er war sehr verliebt in seine Frau, die wunderbare Harfenistin Dorette Spohr. Es gibt etlichen Briefen von denen. Sie hatten auch Familie und sind überall in Europa aufgetreten. Unterdessen bei Amalie Beer. Und als ich recherchiert habe über die Rachafe und diese Zeit, die mich auch sehr fasziniert hat, dann kam ich auf diesen Salon und erstmal habe ich das Bild gesehen von dieser Dame. Denn es ist ein wunderschönes Porträt. Wir haben wenig Porträts von ihr, öffentliche Porträts. Also ich werde bald in der Meyerbeer-Gesellschaft spielen und ich hoffe, da ein bisschen mehr
Einblick.
Genau, Einblick gibt. Da freue ich mich sehr. Ich werde auch die Spandauer Straße sehen, natürlich.
Wo einer der Salons war.
Genau, so diesem Bild. Und dann natürlich die Geschichte von dieser Frau, was sie erzeugt hat in ihrem Salon, diesen kulturellen Austausch, geografisches Austausch, alles in dem Salon, spirituell auch und für mich als Französin, ja, die Laufbahn von der Familie aus Berlin nach Paris.
Man muss sagen, sie ist die Mutter von Giacomo Meyerbeer.
Genau, sie war die Mutter von Giacomo Meyerbeer. Sie war eine wirklich jüdische Mutter, wie man sagt. Also sie hat sich viel um ihre Familien gekümmert und um die Karriere ihrer Söhne.
Drei Söhne, alle haben was geschafft, genau.
Genau, und vor allem der erste Sohn, Giacomo, hat eine sehr große Karriere gemacht. Und ich fand das auch, ich habe selber vier Kinder und natürlich diese Parallele hat mich persönlich sehr inspiriert. Und dann das Leben danach von Giacomo Meyerbeer in Frankreich. Und
Interessant, die Salonkultur, wie Sie es ja auch gerade gesagt haben, dieser freie Raum für intellektuellen Austausch und ja auch geografischen Austausch entwickelte sich ja stark in ihrer Heimatstadt Paris. Umso spannender, dass Sie uns nun eine engagierte Frau aus Deutschland vorstellen.
Ja, ich finde, wir kennen anderen Salonier vielleicht mehr, so wie die Mendelssohn und in dieser Zeit und dann auch später noch natürlich. Zum Beispiel Pauline Viardot hatte in Baden-Baden ein sehr schönes Salon. Aber die Amalie Beer war noch immer noch oder ist ein bisschen eine geheimnisvolle Persönlichkeit und ich finde, sie hat es verdient und sie hat genauso viele unglaubliche Leute zu Hause gehabt.
Ja, man muss wirklich sagen, sie war eine Netzwerkerin, Mäzenin, sie war politisch engagiert. Spiegelt sich diese Vielschichtigkeit auch musikalisch auf ihrem Album wieder?
Ich habe es versucht, weil es gibt einige Frauen zum Beispiel, man kann nicht sagen, dass sie besonders engagiert war für die Karriere von Frauen, das gab es damals natürlich nicht, aber die Frauen waren präsent, so wie Dorette Spohr, Fanny Mendelssohn, so das ist ein Punkt, was sich da spiegelt in diese moderne Frau. Und dann gibt es auch die Reformsynagoge, die sie als erste mit ihrem Mann gebaut hat, zu Hause bei sich. Für mich war das ein besonderer, finde ich, interessanter Punkt. Das zeigt auch die Modernität der Frau und der Austausch zwischen den Kulturen und Religionen. Und dann, ich habe das Salon ein bisschen weiter oder ein bisschen raus aus Berlin genommen, weil vielleicht, weil ich Französin bin, aber auch, weil es gab in der Zeit auch Humboldt und Siebold, Archäologen und Chercheurs, die interessiert waren in Osternkunst.
In östliche Kunst?
Östliche Kunst, Entschuldigung. Und dann kam die Estampe oder das japanische Art, Kunst wurde auch präsentiert in der Zeit. Und deshalb habe ich ja ein bisschen eine freie Interpretation des Salons gemacht.
Also es ist Musik, wie sie hätte im Salon erklingen können und auch den Geist dieser Epoche widerspiegelt. Kann man das so sagen?
Ich hoffe, es ist auf jeden Fall alles, bezieht sich auf den Salon. Aber ich bin keine Historikerin, so ich bin eine Interpret. Und ich habe das interpretiert.
Es sind Bearbeitungen, Anne-Sophie Bertrand, darunter von Ihnen selbst. Ja. Und meist sind es Bearbeitungen von bravourösen Klavierstücken, wie beispielsweise Karl Maria von Webers Aufforderung zum Tanz oder Franz Liszts Konzertetüde. Diese virtuose Klaviermusik für die Harfe zu bearbeiten, das ist ja ebenso herausfordernd, wie sie dann auch zu spielen. Was hat Sie an dieser Herausforderung gereizt und was wollten Sie klanglich zeigen?
Die Vielseitigkeit der Harfe kann sich, glaube ich, in diese Werke entfalten. Und das ist immer ein Challenge. Und aber es ist okay, wenn man von der Harfe im Salon denkt und spricht, dann kommt vielleicht die Quelle im Kopf und die Arpeggios von der Harfe. Aber es gibt auch durch diese Transkriptionen und es gab auch in der Zeit ganz tolle Harfenisten, ganz brillant, die Harfe im Vordergrund gemacht haben. Es gibt eine
Möglichkeit. Also nicht nur die Königin Marie Antoinette, die sie selber gespielt hat.
Nicht nur Marie Antoinette, aber zum Beispiel jemand wie Albert Sabel, der gefördert wurde von der Meyerbeer-Familie, die auch ein Mäzenfamilie war. Sabelle hat ein sehr, sehr schwieriges und sehr, sehr schönes Stück, inspiriert von Gounods Faust. Mhm. Und das fand ich sehr interessant zu nehmen, weil es zugleich auch Faust reinbringt in den Salon, denn es war natürlich ein wichtiger Charakter in dieser Zeit.
Mhm. Die Harfe war ja um 1800 ein zentrales Saloninstrument und sogar Konkurrentin des Cembalos. Was konnte die Harfe ausdrücken, was andere Instrumente vielleicht nicht konnten?
Es hatte vielleicht die Möglichkeit, ein bisschen diskreter zu wirken, nehme ich an, wenn man das wirklich. Denn die Harfe ist natürlich nicht so perkussiv und nicht so laut wie andere Instrumente. Es war auch ein wunderschönes, oder ist es ein wunderschönes Begleitinstrument und begleitend von Sänger und Sängerinnen zum Beispiel, was ich auch versucht habe, auch nur durch Harfe-Solo auch reinzubringen mit Stücken wie Glinkas Die Lärche, die eigentlich eine Melodie ist.
Anne-Sophie, von welchem Instrument sprechen wir? Schon von der heute gebräuchlichen Doppelpedalharfe?
Bei der CD, ja.
Aber wenn wir von Salonkultur sprechen, also Sie haben es ja dann sozusagen vielleicht doppelt transferiert.
Es gab gerade in der Zeit, hat Erhard die Harfe erneuert. Und das ist interessant, dass Sie das sagen, weil Dorette Spohr hat die Einfachpedalharfe gespielt. Mhm. Und am Ende ihres Lebens wurde die Doppelpedalharfe noch modernisiert. Oder die Harfe modernisiert mit dieser Doppelpedaltechnik. Und sie hat es versucht und dann hat sie das gelassen. So, es ist auch ein Durchbruch von diesem Instrument und ein Anfang der modernen Harfe durch Leute wie zum Beispiel Elias Parichal-Wars, der auch präsent ist als Arrangeur von dem Lied von Giacomo Meyerbeer in der CD. Und Parichal-Wars hat die Doppelharfe wirklich im Vordergrund gebracht auf die Bühnen, weil er hat das System von Enharmonik benutzt, um brillante Glissandi, brillante Techniken zu zeigen. Und insofern ist diese Epoche ist auch eine Zeit, wo die Harfe sich umgewandelt hat.
Also ein Umbruch.
Umbruch für das Instrument, ja.
Die Harfe ist ja nicht nur eines der ältesten Instrumente, mit ihr verbinden sich bis heute Mythen und Bilder. David besänftigte mit dem Klang, König Saul, Orpheus rührte mit seinem Spiel, selbst die Unterwelt und auch Tristan bezauberte mit seinem Harfenspiel Isolde. Also Engel, Poesie, himmlischer Klang, viele Vorstellungen schwingen damit. Was ist die Harfe für Sie persönlich, Anne-Sophie Bertrand?
Die Harfe ist, würde ich sagen, mein Leben. Ich verbringe mein Leben mit dem Instrument, seit ich 5 Jahre alt bin. Und es ist, was mir sehr gefällt an dem Instrument, ist diese Verwandlungsmöglichkeit, diese Facetten des Instruments. Klanglich sowie technisch. In der CD habe ich zum Beispiel ein Stück von Nimrod Borenstein, ein zeitgenössischer Komponist, uraufgeführt. Und ich spiele sehr gern auch Neumusik, romantische Musik sehr gern, aber auch Neumusik sehr gerne. Und ich versuche in jedem Programm ein zeitgenössisches Stück zu nehmen. Und das ist hier im Programm drin, weil es ein Hommage an Paganini ist, Capriccio, es heißt auch Capriccio, deshalb passt es auch irgendwie mit. Ich finde, das ist wirklich eine große Qualität des Instruments. Man kann es im Orchester für alle Repertoire nutzen und als Begleitungsinstrument, als Soloinstrument, zeitgenössisch, modern, Jazz, etc. Das ist der rote Faden von dem Instrument, wie Sie sagen, der älteste und vielleicht auch manchmal der modernste.
Sie haben jetzt gesagt, im Alter von 5 Jahren haben Sie angefangen. Ab wann kann man denn dieses Instrument sinnvoll beginnen und welche körperlichen Voraussetzungen braucht es? Die Harfe ist ja wirklich ein sehr großes, ein sehr schweres Instrument, also schwer zu spielen und auch schwer vom Gewicht.
Ja, das stimmt. Die Konzertharfen sind schwer vom Gewicht, aber man kann mit einer keltischen Harfe anfangen. Und ich muss sagen, ich habe selber 4 Kinder, jeder spielt was anderes, Klarinette, Oboe. Und ich finde wirklich die Harfe viel einfacher für einen Anfang.
Wirklich, ja?
Es ist viel einfacher als alles andere. Danach wird es schwieriger, wenn man anfängt, mit Pedalen zu spielen und vielleicht schnell spielen zu wollen. Aber als Anfangsinstrument, es ist treu zu dem Ruf des Instruments sozusagen. Es ist glissando und verträumt.
Jetzt komme ich mal vom Verträumten weg. Vielleicht glauben Sie, dass Ihre Faszination, Sie haben zwar gesagt, ist leicht zu spielen, aber sie wirkt ja doch technisch sehr anspruchsvoll, die Harfe. Dass das vielleicht auch familiäre Wurzeln hat. Ihr Vater war als Planer des Eurotunnels tätig. Oh. Steckt diese Begeisterung für komplexe Konstruktionen vielleicht in der Familie?
Oh, also ich wäre sehr stolz, wenn ich diese Qualitäten auch geerbt hätte. Ich bin wirklich nur eine Musikerin.
Wie gesagt, man muss die Harfe, es ist wirklich diese Pedale, das können Sie besser erklären als ich, aber es ist unglaublich schwer, da Töne überhaupt in der Chromatik zu finden.
Genau, also es gibt 47 Saiten in der Konzertharfe und dann gibt es 7 Pedale. Ein Pedal für jeden Ton der Tonleiter. Das heißt, alle Cs werden mit einem Pedal gespielt, alle Ds mit einem anderen Pedal, etc. Und bei jedem Pedal gibt es 3 Positionen. Das macht unglaublich viele Möglichkeiten. Man wächst mit dem Instrument. Und das ist, glaube ich, es ist für uns allen Musikern eine Sache des Übens und des Liebens des Instruments. Man verbringt eine gewisse Zeit mit dem Instrument. Ja, und dann kommen Inspirationen. Natürlich, es ist sehr schwer, aber die Musik ist so schön, dass es sich lohnt.
Sie sind heute Solo-Harfenistin beim Symphonieorchester des Hessischen Rundfunks. War das Orchester für Sie immer Ihr Ziel oder hat sich dieser Weg ergeben?
Es war mein Ziel, es war sogar mein Ziel, in Deutschland zu leben.
Ja, wirklich?
Ja,
was
ja.
war das, was Sie so gereizt hat?
Es war vor 25 Jahren. So, ich meine, ich liebe Deutschland immer noch und Europa und alles. Was ich sagen wollte, ist, damals waren die Orchester in Frankreich vielleicht nicht so sehr renommiert, wie es waren ein paar, aber sonst nicht so, es war nicht die Orchesterkultur wie jetzt in Frankreich. Es hat sich entwickelt die letzten Jahre. Und Deutschland hatte schon diesen Ruf, Berlin, Wien, also Deutschland, Österreich. Und als Harfenist oder als Harfenistin, man möchte natürlich auch ein Leben verdienen. Und irgendwann haben meine Eltern gesagt, ja, Solo ist schön, aber und dann war mein Wunsch, in einem guten, sehr guten europäischen Orchester oder deutschen Orchester zu spielen, weil ich wusste, dass es diese Kultur vom Orchesterspielen sehr stark ist. Und das hat mich sehr interessiert. Und dann durch ein paar Umwege dann gelang ich in Frankfurt, wo meine Kollegen hier mich wunderbar willkommen haben. Und es ist eine tolle Stelle.
Ann-Sophie, was fordert das Orchesterspiel von einer Harfenistin, was man als Solistin nicht erlebt oder umgekehrt?
Harfe ist im Orchester Solo. Das möchte ich sagen, weil meistens, wenn man etwas zu spielen hat, was ein bisschen schwer ist, wird es gehört. Es ist nicht immer versteckt. Oh gut, es gibt ein paar Effekte, die in dem Tutti-Masse versteckt sind. Aber Harfe bleibt immer sehr Solo. Sonst, was man hat im Orchester insgesamt, ist das Zusammenspielen. Dass man aufeinander reagiert, das hat man natürlich als Solist etc. Solistin macht man das auch. Aber es ist weniger intensiv als in einem Orchester. Und wir arbeiten hier wie eine Familie. Wir kennen sich, wir reagieren aufeinander, wir besprechen Sachen. Das ist eine sehr schöne Gesellschaft, die sich da kreiert hat, total international natürlich. Und so das ist eine sehr schöne Sache, wobei ich auch sehr gerne Solo spiele und auch sehr gerne Kammermusik. Ich finde, für mich persönlich ist diese Vielseitigkeit eine Gabe des Instruments und für mich eine sehr komplette Laufbahn, die ich wirklich sehr mag, in verschiedenen Bereichen aktiv zu sein.
Bei der Harfe, da scheint es keinen Bedarf an einer Frauenquote zu geben, wenn man sich umschaut, in die Orchester reinschaut. Es sind meist immer Frauen und es sind angeblich auch rund 97% der Orchesterstellen mit Frauen besetzt. Ist das Zufall, Tradition oder Klischee?
Das ist bestimmt Tradition, Klischee, wie auch immer. Ich habe heute gemerkt in meinem Orchester, dass eigentlich viele Solopositionen eher männlich
besetzt sind.
Und dann finde ich auch okay, dass die Harfe. Also eine Balance muss man finden und das wird sich noch alles ändern. Das sind ganz tolle Jungs, die Harfe spielen und dann auch ganz tolle Mädchen. Ich finde es hat, wir leben in einer heutigen Zeit, wo die Sachen nicht mehr so deutlich sind und das ist für die Musik natürlich sehr gut, weil das ist wirklich egal. So oder so, man kann toll spielen, Harfe oder ob man Junge oder Mädchen ist, kein Unterschied mehr.
Was für ein schönes Plädoyer zum Schluss. Aber noch eine abschließende Frage an Sie. An Sophie Bertrand, erinnern Sie sich an Ihre erste Begegnung mit Musik?
Mit Musik war wahrscheinlich, weil zu Hause sehr viel Musik war. Meine Eltern haben vor allem, die haben gesungen, mein Vater hat gesungen, meine Mutter hat begleitet, Schubert-Lieder. So. Das ist wahrscheinlich die erste Erinnerung. Und dann, als ich mit Harfe angefangen habe, dann Lili Laskin, die das Mozart-Konzert gespielt hat, oder Ravel und Debussy. Ja, ein bisschen Erinnerung habe ich davon, ja.
Jetzt wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg für die CD Amalies Kosmos. Es war schön, dass Sie hier waren. Ich habe mich sehr gefreut darüber.
Vielen, vielen Dank.
ARD Sounds.